Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich begrüße alle, die schon da sind oder auch diejenigen, die hier über den Marktplatz laufen. Setzen sich zu uns, gesellen sich zu uns.
Ein Nachmittag Ende Mai auf dem Marktplatz von Wurzen, einer Kleinstadt östlich von Leipzig.
Wir haben heute vor, einfach uns ein bisschen zusammenzusetzen, gemeinsam zu essen, über Dinge zu reden, die uns alle angehen, in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft, in der Politik, ganz wie sie es möchten.
An Biertischen und Bänken sitzt ein gutes Dutzend Menschen bei Kaffee und Kuchen. Viele Plätze sind noch frei. Gastgeber der Veranstaltung ist das NDK, das Netzwerk für demokratische Kultur. Mitte der 90er Jahre nannte Sachsens damaliger Verfassungsschutzpräsident die beschauliche, knapp 17.000 Einwohner große Stadt das wohl wichtigste Zentrum der Neonazis in Deutschland. Seit knapp 25 Jahren setzt sich der Wurzener Verein für Demokratieförderung ein.
Wir wollen eigentlich das machen, was hier fehlt. Kommunikationsräume schaffen, Diskussionsräume schaffen, wo Leute einfach sich treffen können. Es gibt halt einfach wenig Sachen, wo man hier miteinander sitzen kann und ins Gespräch kommen kann, diskutieren kann, auch Vorurteile abbauen kann.
Ludwig Henne ist Projektleiter beim NDK. Er entwickelt und koordiniert Demokratieprojekte im Landkreis und ist Mitinitiator der heutigen Veranstaltung, dem sogenannten Demokratisch. In 10 Tagen ist in Sachsen Europawahl und Kommunalwahl. Mit der Veranstaltung will Ludwig Henne die Menschen im Vorfeld miteinander ins Gespräch bringen und sie motivieren, wählen zu gehen.
Gar nicht konkret welche Partei. Natürlich wünschen wir uns, dass wir die demokratischen Parteien gewählt werden. Aber wir wollen einfach die Wahlbeteiligung stärken.
Demokratie in der Krise. Was bringen Projekte gegen rechts? Ein Feature von Peter Podjaworsek.
In Deutschland gibt es hunderte zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Demokratieförderung und gegen Rechtspopulismus und Extremismus einsetzen. Trotzdem ist die AfD in den letzten Jahren populärer geworden. Ich frage mich, wohin diese Entwicklung führt und was Demokratieprojekte ihr entgegensetzen können. Ob Initiativen wie der Wurzener Demokratisch ein geeignetes Mittel sind gegen Autoritarismus, Intoleranz und Hass.
Das NDK in Wurzen wurde Ende der 90er Jahre gegründet, in den sogenannten Baseballschlägerjahren. In den damals noch neuen Bundesländern attackierten jugendliche Neonazis Andersdenkende. Der Staat schaute oft weg.
Und da war das NDK halt wie so ein kleiner Schutzraum, der sich gebildet hatte, wo Leute, die Kirche war damit involviert, den Verein gegründet hat, um den Rechten nicht die Meinungshoheit zu überlassen.
Inzwischen hat das Netzwerk für demokratische Kultur 14 hauptamtlich Mitarbeitende und wird durch öffentliche Fördermittel und Spenden finanziert. Das Team organisiert zum Beispiel Konzerte, Filmnächte, Diskussionsveranstaltungen, Bildungsarbeit in Schulen, antirassistische Fußballturniere oder eine Parade zum Christopher Street Day. Rechtspopulisten und Rechtsextreme gibt es in Wurzen weiterhin. Die Besucher des Demokratisch sehen das mit Sorge.
Diese Strömung oder diese Richtung rechts der Mitte, das sind einfach die, die lauter sind. Und da sehen wir uns jetzt hier ein bisschen auch in der Pflicht, dass es eben nicht die, die laut sind, sondern dass wir uns auch bemerkbar machen, dass wir gehört werden. Und das ist auch ein Grund, warum wir solche Veranstaltungen hier stattfinden oder warum wir daran teilnehmen.
Also wir sind ja in einer Diktatur sozusagen des Proletariats aufgewachsen und waren eigentlich froh, dass das jetzt alles anders war. Und wieso sich da jetzt wieder viele, sag ich mal, einen König wünschen und eine bestimmte Partei, die menschenverachtend sind, würde ich sagen, das verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen.
Wenn die Leute wieder mehr zusammenkommen, wenn die wieder mehr zusammen machen, dann kann man auch darüber reden, wo drückt der Schuh oder was gibt es für Vorurteile, da kann man darüber reden. Aber ich habe in Wurzen manchmal das Gefühl, dass unter diesen Gruppen untereinander nicht genügend gesprochen wird. Und ehrlich, mit den Nazis ist das auch ein bisschen schwer. Also die haben zweimal mein Auto demoliert, weil wir afrikanische Flüchtlinge betreuen. Und was will ich da reden? Also auf Gewalt, über Gewalt muss man nicht diskutieren.
Mit Rechten ins Gespräch zu kommen, funktioniert auch heute nicht. denn die lassen sich schlichtweg nicht blicken. Einige Meter entfernt sitzen drei Personen im Rentenalter auf einer Bank. Sind sie die sogenannten Abgehängten? Der Demokratisch jedenfalls interessiert sie nicht. Null.
Wir diskutieren nicht mehr. Die Sachen sind schon längst vorbei. Wir können es sowieso nicht ändern, egal welche Partei antritt. Ist mir wurscht, egal wer da ist. Ändert sich sowieso nicht.
Nee. Wenn man das so sieht jetzt hier.
Das wenn ich das sehe hier, diese Lohnsteigerung für die Bahn oder sonst noch wo, 500 Euro mehr im Monat und so weiter und so fort. Und wir Rentner, wir gehen mit 3% Steigerung im Jahr. Also das ist ja, damals war noch der Zusammenhalt gewesen von allen Leuten auf dem Dorfe. Da hast du gefragt, kannst du mal helfen? Ja. Und heute fragt man jemanden, ich habe keine Zeit, ich geht nicht.
Ludwig Hennes Erfahrung zeigt, im Ländlichen ist es schwieriger, Menschen für zivilgesellschaftliches Engagement zu gewinnen als in der Stadt. Viele halten sich auch zurück, um rechten Pöbeleien zu entgehen, sagt er. Bei den Europa- und Kommunalwahlen, die kurz nach der Demokratisch-Veranstaltung in Wurzen stattfinden, geht immerhin ein Anliegen des NDK-Mitarbeiters in Erfüllung. Die Wahlbeteiligung ist seit der Wiedervereinigung gestiegen, auch deutschlandweit. Allerdings erreicht die AfD im Kreis Wurzen 37,2% Stimmenanteil, die SPD 6,4%. Ergebnisse, die in ähnlicher Tendenz in allen östlichen Bundesländern zu sehen sind.
Das Bundesprogramm Demokratie leben fördert deutschlandweit Projekte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. In den Kommunen gibt es mehr als 200 Partnerschaften für Demokratie.
In den zurückliegenden Jahren sind in Deutschland beachtliche Summen in die Demokratieförderung und den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus geflossen. Zum Beispiel in das Programm Demokratie leben.
Das Bundesprogramm Demokratie leben hat viele Facetten. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
2015, von der damaligen Großen Koalition ins Leben gerufen, ist sein Jahresbudget von 40,5 Millionen Euro auf heute 182 Millionen Euro gestiegen. Demokratieleben unterstützt bundesweit mehr als 700 Demokratieförderprojekte. Auch das NDK und damit der Demokratisch bekommen Gelder aus diesem Programm. Die Förderung der Demokratieprojekte wird aber zunehmend kritisiert. Zum Beispiel von Christoph de Vries. Der Abgeordnete sitzt für die CDU im Bundestag und ist dem rechten Parteiflügel zuzurechnen.
Alle 5 ostdeutschen Bundesländer haben geringfügig weniger Einwohner als der Freistaat Bayern. Der bekommt im Jahr 7 Millionen aus Demokratie leben, die ostdeutschen Länder mehr als 23 Millionen, also ungefähr 4-mal so viel. Und man muss sich ja mal die Frage stellen, was haben wir denn eigentlich damit erreicht? Wenn wir einen Blick werfen auf die Situation gerade im Osten Deutschlands, auf die Wahlergebnisse der AfD, dann muss man, glaube ich, in Zweifel stellen und hinterfragen, ob hier wirklich wirksam und effektiv Demokratieförderung betrieben wird oder ob wir hier nicht auch in hohem Maße eine Verschwendung von Steuermitteln sehen.
Der Bundestagsabgeordnete bemängelt, etlichen Programmen fehlten konkrete Ziele und messbare Erfolge.
Hat das wirklich was geholfen oder müssen wir was anderes machen?
Die Projekte werden nie evaluiert. Also kein Mensch guckt sich an, was ist da rausgekommen.
Klaus Schröder bläst ins gleiche Horn. Der Politikwissenschaftler an der FU Berlin scheut sich nicht, unbequeme Positionen zu vertreten, ohne Political Correctness Filter.
Die müssten eigentlich die Projekte fragen, was habt ihr gemacht, wen habt ihr erreicht? Wie schätzt ihr das selber ein? Könnt ihr das belegen? Mein Verdacht ist, eine unabhängige, tiefgehende Evaluation soll gar nicht stattfinden, weil man dann herausbekommen wird, das Programm erreicht nicht viel.
Demokratie leben wird von Anfang an, seit den 90er Jahren, evaluiert, eng evaluiert.
Hält Olaf Kleist dagegen. Er untersucht das Programm Demokratie leben im Auftrag der Bundesregierung.
Eigentlich ist gerade Demokratie leben da ein Vorzeigebeispiel, wie eine gute Evaluation von solchen Projekten und Programmen aussehen kann. wenn ich mich umschaue, denke ich, dass es sehr viele andere Bereiche, zum Teil mit sehr viel mehr Geld, sehr viel weniger evaluiert werden als Demokratieleben.
Der Politikwissenschaftler arbeitet in der Fachgruppe Demokratieförderung und demokratische Praxis beim DZIM, dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
Also ich glaube, die Programme und die Ziele sind eigentlich ganz lange Konsens gewesen in der politischen Mitte. Dass sich jetzt hier kritische Stimmen äußern, ist, glaube ich, eher eine Verschiebung des politisch Sagbaren, gar nicht des Programms selber.
Laut Kleist zeigen die Untersuchungen des DZIM, vereinfacht formuliert, die geförderten Projekte werden den gestellten Anforderungen im Großen und Ganzen gerecht. Das heißt, ja, sie stärken die Zivilgesellschaft gegen Extremismus. Es sei aber, so Olaf Kleist, in der Tat schwierig, die Wirkung von Projekten untereinander zu vergleichen. Dafür seien sie zu unterschiedlich.
Ich glaube, man muss so ein bisschen die Erwartung auch dämpfen, was Demokratieleben wirklich leisten kann. Es ist zwar viel Geld, was reinfließt, aber angesichts der Größe des Landes und der Herausforderungen hält sich das auch ziemlich in Grenzen.
Während meiner Recherche spreche ich mit vielen Expertinnen und Experten. Je mehr Stimmen ich sammle, desto klarer wird mir, die Frage, was bringen Projekte gegen rechts, ist nicht einfach zu beantworten.
Man erwartet von Maßnahmen der Demokratiebildung, dass sie, indem sie stattfinden, sofort eine Wirkung erzielen. Das ist aber eine Überforderung von solchen Angeboten.
Das Ziel ist es, überhaupt wieder einen gesellschaftlichen Dialog herzustellen, eben weil ganz häufig überhaupt so Orte des gesellschaftlichen Zusammenlebens, des Austausches überhaupt fehlen.
Wenn eine Politik gemacht wird gegen breite Teile der Mitte der Gesellschaft, an den Interessen und Bedürfnissen vieler Menschen vorbei, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Ränder gestärkt werden, wenn demokratische Institutionen in Frage gestellt werden und vieles mehr.
Ich meine, das Hauptproblem ist ja derzeit die legale und illegale Einwanderung, die hohe Ausländerkriminalität, die wir haben. Das traut sich keiner zu sagen, weil er nicht Rassist sein will. Das nutzt die AfD aus.
Die Zivilgesellschaft, die wir ja unterstützen, diese Leute können einfach nicht die Probleme beseitigen, ne, wie Strukturschwäche, Frustration, das Gefühl des Abgehängtseins, politische Polarisierung, auch eine rechtsextreme Normalisierung. Die Strukturen sind verfestigt.
Und die ganze Diskussion um Ausgrenzung der AfD, Verbot der AfD, deutet darauf hin, dass die anderen Parteien, die das fordern, dass die nicht in der Lage sind, inhaltlich Paroli bieten zu können. Das ist armselig.
So unterschiedlich sind die Ansichten von Projektbefürwortern und Kritikern. Einig sind sie sich immerhin bei der Einschätzung, dass Demokratieprojekte allein die Probleme nicht lösen können und dass die Situation vor allem im Osten schwierig ist. Ich mache mich also nochmal auf den Weg, um kritische Stimmen in Demokratieprojekten selbst zu finden. Die Recherche führt an den östlichsten Rand der Republik, in die Lausitz zu Jan Hufenbach, Inhaber einer Marketing- und Kreativagentur.
Ich bin 2009, 2010 hierher gekommen, der Liebe wegen, und habe dann damals auch ziemlich schnell für mich entdeckt, dass diese Region für mich anscheinend ein guter und passender Ort ist.
Obwohl die Stimmung in der Lausitz auch damals schon mau war. Nach dem Fall der Mauer wurden im Kohlebergbau mehr als 90% der Beschäftigten entlassen. Bis 2015 verließ fast jeder fünfte Lausitzer die Region. Häuser standen leer, Gewerbe wanderte ab, Läden und Arztpraxen schlossen. Die Zurückgebliebenen fühlten und fühlen sich bis heute von der Politik oft nicht beachtet. Abgehängt. Jan Hufenbach, ein optimistischer Individualist, Typ Anpacken, wollte etwas Konstruktives dagegen setzen und gründete mehrere Initiativen. Zum Beispiel die Bürgerregion Lausitz. Sie unterstützt Bürgerinnen und Bürger, die mit lokalen Projekten gemeinsam den Strukturwandel stemmen wollen. Oder die Initiative Raumpioniere. Ein Netzwerk für Menschen, die in die Lausitz ziehen oder zurückziehen wollen, um hier etwas aufzubauen. Im Laufe der Jahre hat Jan Hufenbach miterlebt, warum viele Projekte scheitern mussten.
Leute aus der Stadt denken sich irgendwas Tolles aus und gehen aufs Land und glauben, sie könnten damit irgendwas bewegen oder erreichen halt. Aber das funktioniert natürlich nicht. Was sie machen ist, dass sie sagen, ja, ihr könnt zu uns zu Workshops nach Dresden und nach Leipzig kommen. Und das ist natürlich Blödsinn. Na, also wenn man was machen will hier in den ländlichen Räumen, dann muss man vor Ort sein. Dann muss man auch permanent vor Ort sein und mit den Leuten tatsächlich zusammenarbeiten. Und die Leute sind Workshop-müde. Ne? Die sind auch, diese vielen Veranstaltungsformate müde, wo viel Tolles, Interessantes erzählt wird, aber am Ende eigentlich nichts bei rauskommt, weil die Leute nicht in die Lage versetzt werden zu handeln. Dann kommen halt eben auch so Sprüche, wo dann gesagt wird, ach nee, nicht schon wieder so eine Laberrunde. Und davon habe ich viele miterlebt in den letzten Jahren.
Experten kamen und gingen und sie nahmen und nehmen die Leute vor Ort selten mit. Jan Hufenbach beobachtet auch, dass die Personen, die sich an Demokratieprojekten beteiligen, im Grunde immer dieselben Verdächtigen sind.
Es ist tatsächlich schwer, die Leute, in Anführungsstrichen die normalen Leute, runter vom Sofa zu bekommen, weil das nicht in deren Selbstverständnis in aller Regel ist und auch nicht in ihrer, wie auch immer, Alltagsperspektive, sich als mündiger Bürger für irgendetwas einzusetzen, irgendetwas machen zu wollen.
Immerhin ist die Wahlbeteiligung zuletzt gestiegen. Die Menschen wollen also schon ausdrücken, dass ihnen nicht egal ist, wer regiert. Aber um erstmal grundsätzlich ins Gespräch zu kommen, muss man die Leute dort treffen, wo sie, auch ganz unpolitisch, unterwegs sind. Demokratieprojekte könnten zum Beispiel stärker mit Sportvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Männerchor, dem Jugendclub oder dem THW kooperieren.
Ich glaube, wenn wir Leute erreichen wollen, die sich selber als rechts definieren und ein Angebot machen, das heißt gegen rechts, dann werden wir diese Menschen natürlich nicht erreichen, weil dann sofort schon die Konfrontation im Titel ist.
Wilfried Klein ist Geschäftsführer des Bundesausschusses Politische Bildung, ein Zusammenschluss von 30 bundesweit agierenden Verbänden und Einrichtungen für politische Bildungsarbeit.
Deswegen glaube ich, dass wir auch darüber nachdenken müssen, Formate zu entwickeln, die gar nicht auf den ersten Blick was mit politischer Bildung zu tun haben. Ich plädiere jetzt nicht für Undercover-Aktionen oder geheimdienstliche Aktionen. Das ist nicht mein Punkt. Aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, welche Angebote können wir machen, die wieder dazu führen, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass wir in der politischen Bildung, in der Demokratiebildung zum Teil nochmal sehr basal werden müssen, sehr grundsätzlich. Wenn es nicht gelingt, ins Gespräch zu kommen mit unterschiedlichen Positionen, wird sich da gar nichts ändern. Es wird die Polarisierung zunehmen, es wird die Verhärtung wird zunehmen und es führt ja zum Teil auch zum Hass, wie wir feststellen.
Mir wird klar, Demokratieprojekte allein können es nicht richten. Um Menschen wieder von gelebter Demokratie zu überzeugen, braucht es mehr Mitbestimmung, mehr Möglichkeiten, regelmäßig Einfluss zu nehmen.
Einmal kurz leise sein und in euch hinein und in die Landschaft hineinhören.
Ein Getreidefeld im Leipziger Speckgürtel. Rund ein Dutzend Männer und Frauen spitzt die Ohren und lauscht. Gut einen Kilometer entfernt stehen 5 große Windräder.
Jetzt hast du mehrere. Du hast die Windgeräusche, du hast die Autobahn. Und wenn das ganz kurz weg ist, das ist nicht dieser Schlag, aber dieses ständige.
Also ich hätte es viel lauter insgesamt erwartet. Ja. Zum einen, wenn man drunter steht und auch in der Entfernung jetzt hätte ich viel mehr Geräusch vermutet.
Die Gruppe kommt aus der nahegelegenen Gemeinde Großpösner. In dem 5000 Einwohnerort soll ebenfalls ein Windpark gebaut werden, in etwa derselben Größe und Entfernung wie hier. Bürgermeister Daniel Strobel, parteilos, und sein Mitarbeiter Adrian Tozzi haben die heutige Begehung organisiert. Die Menschen aus Großpösna sollen selbst erfahren können, was ein Windpark bei ihnen in der Nähe bedeutet, wie er aussehen und klingen wird.
Die Region muss bestimmte Ziele erfüllen. Und in Sachsen ist das das 2%-Ziel für Windenergie. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kommunen feste Ausbauziele für erneuerbare Energien kriegen, unabhängig von der Art, wie die erneuerbare Energie erzeugt wird. Egal ob mit Wind, Biogas oder mit Photovoltaik, da hätte man das, sagen wir, wunderschön in so einer dörflichen Gemeinschaft miteinander aushandeln können. Setzt man auf das eine, auf das andere, setzt man auf einen Mix.
Erläutert der Bürgermeister. Es geht um das verbindliche Flächenziel der Bundesregierung, das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz. Bis Ende 2032 müssen die Bundesländer gemeinsam 2% der Fläche für Windenergie ausweisen. Der Freistaat Sachsen hat beschlossen, seinen Anteil bereits bis 2027 auszuweisen. Die Kommunen dürfen mitentscheiden. Tun sie das nicht, bestimmt die Landesregierung, wo die Windparks gebaut werden. Daniel Strobel will deshalb proaktiv die Bürger mitentscheiden lassen. Doch nicht alle sind begeistert.
Ja, wenn du immer schon in so einem Geräuschpegel lebst, brauchst du eigentlich, oder ist ja auch von der Optik her nicht schön. Du guckst aus dem Fenster raus und siehst Auto, 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 Auto. Und dann hast du noch solche Dinger dann vorm Haus. Also schön ist es nicht. Du kriegst jetzt ein Ding aufgepumpt, was du eigentlich nicht willst.
Kann ich total nachvollziehen, ja. Auch da die Frage, was machen wir sonst?
Daniel Strobel geht es nicht nur um den Windpark. Der Bürgermeister will die Politik in seiner Gemeinde grundsätzlich verändern und so dem Demokratiefrust entgegentreten. Die Menschen in Großpösna sollen Demokratie direkt erfahren, nicht durch einzelne Projektchen. Strobel geht es darum, neue demokratische Strukturen systematisch zu stärken. Die Menschen nicht nur um ihre Meinung bitten, sie sollen mitentscheiden.
Die Hoffnung ist, dass wir dadurch zu besseren Entscheidungen kommen, weil sie einfach besser durchdacht sind. Früher war das tatsächlich oftmals zu spät. Da hat man sich dann geärgert und es kam zu einer Konfrontation, ne, weil Bürger nicht informiert waren, nicht beteiligt wurden und dann auf einmal erstaunt waren, was dort plötzlich geplant wird, weil sie sich vorher vielleicht auch dafür gar nicht interessiert haben.
Mit Fördergeldern hat Großpösnas Bürgermeister 2023 einen Projektleiter Bürgerbeteiligung eingestellt. Mit ihm will er die Menschen motivieren, mitzuwirken bei mitbestimmungsgeeigneten Themen.
Es ist ja auch zeitaufwendig, wenn jemand ehrenamtlich in irgendeinem Beteiligungsgremium sich engagiert, dann macht er das in seiner Freizeit. Und das macht man gerne, wenn man sozusagen Vertrauen hat, dass das, was man dort tut, die Zeit, die man einbringt, die Argumente, die man einbringt, dass das irgendwie eine Relevanz hat. Also irgendwelche Fake-Beteiligung, dass man sagt, okay, ich mache das, das Ergebnis steht schon fest. Das muss unbedingt verhindert werden, darf nicht passieren.
In den letzten 1,5 Jahren hat die Kommune neben dem Beteiligungsgremium für Windkraft weitere Initiativen ins Leben gerufen. Beispielsweise stimmen die Bewohner Großpösnas nun einmal im Jahr über ein Bürgerbudget ab. Das heißt, die Gemeinde stellt 15.000 Euro zur Verfügung und die Bürger reichen Vorschläge ein, was das Geld ermöglichen soll. Die Gewinnerideen werden umgesetzt. Und demnächst soll der Bürgerrat eine Zukunftsvision für die Gemeinde Großpösna diskutieren. Wollen wir mehr Gewerbeansiedlung, mehr Wohnraum oder mehr Naturflächen? Bürgermeister Daniel Strobel ist mit der bisherigen Entwicklung der Dinge zufrieden.
Das Wort, die Menschen zusammenbringt und das dann schafft, dass die nicht sich anbrüllen, sondern aus ihrer jeweiligen Blase sozusagen sich auch rausbegeben, ganz bewusst. Das braucht eine gute Moderation. Und dann miteinander, sagen wir, die Dinge vernünftig ausdiskutieren. Das freue ich mich total, dass uns das bisher gelungen ist.
Wohl nirgendwo sonst in Deutschland wird Bürgerbeteiligung so umfassend umgesetzt wie in Großpösna. AfD-Wähler und überzeugte Systemzweifler haben sich bislang allerdings fast gar nicht beteiligt. Daniel Strobel hofft, auch sie im Laufe der Zeit zu überzeugen, damit sie sich konstruktiv einbringen.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, es ist ein guter Tag. Endlich nach jahrzehntelanger Debatte kommt dieses Demokratiefördergesetz und stärkt die Zivilgesellschaft.
Im politischen Berlin wird derweil über die Zukunft von Demokratieprogrammen gestritten. SPD und Grüne wollen das Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen. Es soll zivilgesellschaftliches Engagement stärken und dessen Finanzierung längerfristig sichern. Bisher gab es nur zeitlich befristete Projektgelder. Das Demokratiefördergesetz soll den Geldstrom verstetigen, damit die zivilgesellschaftlichen Projekte Planungssicherheit haben.
Anders als die Ampelparteien sind wir der Überzeugung, dass das Wohl und Wehe unserer Demokratie nicht davon abhängt, dass politisch erwünschte Weltanschauungen staatlich zu prämieren oder dauerhaft zu finanzieren sind, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und Förderung von Zivilgesellschaft ist die Ausnahme und nicht die Regel. Und deshalb...
FDP und CDU kritisieren, die Förderung der Demokratieprojekte sei linkslastig. Viele Träger würden gefördert, weil sie die richtige, sprich linksgrüne Gesinnung hätten und nicht, weil ihre Projekte sinnvoll und wirksam seien, und das auf Kosten des Steuerzahlers. Der Kampf gegen Linksextremismus und radikalen Islamismus sei dagegen viel zu schwach. Der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries:
Ich sage mal eins ganz deutlich, die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland geht eindeutig vom Islamismus aus. In diesem Bereich passiert überhaupt nichts. Es gibt keine Lehrstühle an Universitäten und die Institutionen und Experten, mit denen ich zusammenarbeite, die regelmäßig Anträge stellen beim Familienministerium, sagen mir, ihre Anträge werden ständig abgelehnt. Und das bestärkt uns in der Ansicht darin, dass wir hier wirklich eine schwere Schieflage haben und dass wir vor allen Dingen raus müssen mit dieser ideologiebehafteten Projektmittelgewährung.
Ob Islamismus die Demokratie stärker gefährdet als Rechtsextremismus und Populismus, ist umstritten. Allerdings hat auch der Bundesrechnungshof kritisiert, dass unter anderem die Vergabe und Kontrolle der Fördermittel für das bundesweite Programm Demokratie leben zu lasch sei. Es geht nicht um Peanuts, sondern um 182 Millionen Euro jährlich. Das zuständige Bundesministerium habe es, dem Rechnungshof zufolge, versäumt, Zitat, hinreichend konkrete Förderziele zu bestimmen, sodass eine sachgerechte Zielerreichungskontrolle nicht möglich ist. Zitat Ende. Fest steht, mit dem Erstarken der AfD weht vielen Initiativen ein eisiger Wind ins Gesicht. Projektmittel könnten künftig gestrichen werden, Büroräume gekündigt. Seit einigen Monaten gehen AfD-Abgeordnete gezielt gegen unliebsame Vereine und Organisationen vor und zeigen sie bei Finanzämtern an. Erklärtes Ziel: Gemeinnützigkeit aberkennen und Fördergelder streichen. Auch Anfeindungen gegen zivilgesellschaftlich Engagierte haben stark zugenommen. Vielerorts macht sich Ratlosigkeit breit. Angst und Trotz. Wilfried Klein vom Bundesausschuss Politische Bildung.
Aber es darf nicht dazu führen, dass wir resignieren. Das ist einfach der entscheidende Punkt. Wir müssen Haltung bewahren, standhalten und weiter für unsere Werte auch eintreten. Und das ist leichter gesagt als getan. Aber viele Verantwortliche für Demokratiebildung und politische Bildung sind davon überzeugt, dass das notwendig ist und alternativlos ist, wenn man das Wort mal benutzen will in diesem Zusammenhang.
Die Bewahrung der freiheitlichen Demokratie ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der Zeit. Die Frage, wie viel Projekte gegen Rechtspopulismus und Extremismus dazu beitragen können, ist schwer zu beantworten. Aber wer weiß schon, wie es um die Demokratie in Deutschland bestellt wäre, wenn es diese Projekte nicht gäbe. Mir ist jedenfalls der Demokratisch in Wurzen eindrücklich in Erinnerung geblieben. Engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen Hass, Hetze und Intoleranz einsetzen und denen kaum einer zuhört.
Ich für meinen Teil kann sagen, ich werde nicht aufhören. Ja, es hilft nichts, sich aufs Sofa zu setzen und zu warten, dass das Problem für einen gelöst wird. Ja, ich war lange Zeit meines Lebens war ich auch Sofa-Politiker. Ich habe auf die Politik geschimpft und habe gesagt, das ist alles scheiße. Dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Du hast jetzt vier Kinder. Was erzählst du denen, wenn die dich in 30 Jahren im Sterbebett fragen, Vater, was hast du eigentlich gemacht? Ja, jetzt kann ich sagen, ich habe draußen auf der Straße gestanden, ich habe Plakate aufgehängt, ich habe dagegen agitiert, ich habe getan, was ich konnte. Es hat am Ende vielleicht immer noch nicht gereicht, aber ich habe was gemacht. Ich war da.
Demokratie in der Krise. Was bringen Projekte gegen rechts?
Ein Feature von Peter Podjaworsek. Es sprachen Cornelia Schönwald und der Autor. Regie Cordula Dickmeis. Ton Christoph Richter. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.